ARD Sounds.
Im Spitzensport wird nun mal gedopt. Wenn das nicht zu verhindern ist, sollte man es dann nicht einfach zulassen?
Das war die Idee der Enhanced Games letztes Wochenende in Las Vegas. Die sollten zeigen, was Sportler mit den richtigen Mitteln an Höchstleistungen bringen können.
We're using that to create the absolute best performances in the world. We want the fastest, we want the strongest, we want the pinnacle of sporting.
Die weltbesten Leistungen, die Spitze des Sports, um nichts weniger ging es laut dem Schwimmer Ben Prout bei den Enhanced Games.
Am Ende gab es zwar nur einen einzigen neuen Rekord, dafür aber viel Gesprächsstoff und die Frage, was war das für eine Aktion, diese Enhanced Games?
Der Startschuss für einen neuen Umgang mit Doping im Sport oder eher ein unmoralisches Werbeevent für Dopingmittelhersteller?
Das sind einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit knapp 30 Jahren und diskutieren auch schon genau so lange über aktuelle Themen miteinander, weil wir beide einfach gerne gut informiert sind.
Aber auch selten einer Meinung. Auch in der Frage, ob die Welt eher auf einen E-Ferrari gewartet hat, den es inzwischen gibt, oder auf eine Kaufprämie für gebrauchte Stromer, die es immer noch nicht gibt.
Und wenn ihr euch ganz allgemein dieser Podcast schon etwas länger begleitet, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Das würde uns freuen.
Und hört ihn doch zur Abwechslung mal bei ARD Sounds. Das würde die ARD freuen.
Hauptsache hören.
Und freuen. So, dann fangen wir mal mit den Enhanced Games an, letztes Wochenende in Las Vegas. Um die 40 Sportler, die in drei Sportarten gegeneinander antreten und fast alle von ihnen sind gedopt.
Und das aber völlig legal, also als eigene, sozusagen alternative Sportveranstaltung.
Finanziert von Tech-Milliardären, die da den großen Reibach machen wollen und Sportler drei Monate lang mit Dopingmitteln vollpumpen, um mal zu gucken, was da so passiert. Neue Weltrekorde vielleicht? Vollkommen irre. Ich habe mich so aufgeregt. Das kann nicht sein, dass sowas normal wird oder irgendwie cool oder ein Sportereignis, so ein Riesenevent.
Findest du? Ich fand das ehrlich gesagt ganz interessant, weil ich meine, da hast du mal einen Wettkampf, bei dem einfach alle gedopt sind und nicht nur ein paar mutmaßlich.
Also so eine Art Chancengleichheit und der effektive Einsatz von Dopingmitteln quasi als Teil des Wettbewerbs oder Geschäfts.
Vielleicht ist das einfach zeitgemäß in einer Sportwelt, in der man Doping ja eh nie ganz in den Griff bekommen wird. Also hier der deutsche Schwimmer Marius Kusch, ne? 2019 Europameister über 100 Meter Schmetterling. Der hat ja auch mitgemacht bei den Enhanced Games in Las Vegas und der meinte, also auf seine Wettkämpfe zuvor bezogen, als Ungedopter gegen Gedopte anzutreten, es frustriert.
Wenn man jeden Tag aufsteht und man leistet eine ehrliche Arbeit und dann am Ende des Tages nach manchmal Jahren geht man zu einem Wettkampf nur, um gegen jemanden zu schwimmen, der dann mit unfairen Mitteln, die in diesem traditionellen System absolut verboten sind und auch verboten gehören, es ist einfach enttäuschend, weil jeder sollte unter den gleichen Regeln schwimmen. Dass das nicht der Fall ist und auch nicht nur im Schwimmen, ist ja jedem bekannt.
Und dann dopt man eben alle. Problem gelöst. Und genau das ist ja bei den Enhanced Games passiert.
Aber Entschuldigung, das kannst du nicht ernst meinen, dass du das wirklich cool findest.
Einmal zum Prozedere. Da haben ja insgesamt 42 Sportler mitgemacht, wovon ich glaube 38 vorher knapp 4 Monate lang in einem Krankenhaus in Abu Dhabi, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit verschiedenen Dopingmitteln behandelt worden sind. So stand es in der Wirtschaftswoche.
EPO, Testosteron, Wachstumshormone, also anabole Steroide. Alles, was sonst komplett verboten ist und wo versucht wird, das durch Dopingkontrollen und das einzugrenzen, hier auf einmal nicht nur erlaubt, sondern sogar ausdrücklich erwünscht.
So, und diese gedopten Sportler sind dann an einem Tag in Las Vegas gegeneinander angetreten. Im Schwimmen, im Sprint, also Laufen und im Gewichtheben. Und rausgekommen ist aber, und das fand ich jetzt schon mal als erstes interessant, ganz anders als erwartet, nur ein einziger neuer Weltrekord. Also man sollte ja denken, wenn alle auf Doping sind, dann purzeln da die Rekorde. Das ist aber nicht passiert.
Naja, was ja für die Produktion dieses Events offenbar ein ziemliches Desaster war. Also da hatten die sich ja was ganz anderes erhofft. Und was das Ganze ja nochmal doppelt bescheuert macht, die Athleten pumpen sich mit diesen krassen Substanzen voll und dann Bringt das überhaupt gar nichts?
Naja, es lag vielleicht auch an der Auswahl der Athleten, aber wenn...
Ja, eben, also da haben ja fast nur Sportler mitgemacht, die ihre goldenen Zeiten mit Medaillen und so und allem schon hinter sich haben und insgesamt ja auch nur knapp 40. Also es sind ja nur noch sehr wenige dafür, dass da so ein Riesenbohai drum gemacht wurde. Hier vom der ARD-Doping-Redaktion Hajo Seppelt, ne? Der hat sich die Zusammensetzung dieser Sportler da angeschaut und sagt, das ist auch alles kein Wunder, dass das so läuft.
Auffällig ist, dass viele schon recht alt sind, vergleichsweise für Hochleistungssportler über 30. Und dass vor allem es Leute sind, die retired sind, also die in der Regel nicht mehr am Wettkampfbetrieb teilnehmen. Denen droht natürlich dann nicht automatisch eine Sperre.
So, du wirst nämlich natürlich international gesperrt, wenn du diese Dopingmittel benutzt. Also logisch machen dann nur Athleten mit bei diesen Enhanced Games, die ansonsten ja nicht mehr viel zu gewinnen und auch nicht zu verlieren haben.
Und?
Naja, das stellt doch die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Veranstaltung noch mehr in Frage, wenn sich da gar nicht die Besten messen, sondern die ja keine Skrupel haben oder nichts mehr zu gewinnen oder einfach nur echt scharf sind auf die Kohle. $100.000 hat jeder mindestens bekommen, nur fürs Mitmachen. $250.000 nochmal obendrauf für die Sieger und $1 Million hat dann ein Schwimmer für seine Bestzeit bekommen, weil das eben Weltrekord war.
Ja klar, also der deutsche Schwimmer Marius Kusch, also ist jetzt nicht der, der den Weltrekord da aufgestellt hat, aber der ja auch mitgemacht hat und hat gesagt, für das Geld, was er da verdient hat, da hätte er mehrere Schwimmkarrieren gebraucht, um das zu verdienen. Ja. Und ich meine, es ist halt auch für einige dieser Sportler im Herbst ihrer Karriere nochmal die Chance gewesen, mit ihren Fähigkeiten auf einen Schlag gutes Geld zu verdienen, weil... Ne, das darfst du ja nicht vergessen, als Schwimmer und Gewichtheber, das sind ja keine Fußballer oder Tennisspieler, da wirst du selbst auf Top-Niveau selten reich.
Aber dann bei sowas mitmachen, bei so einem Menschenexperiment, wo du danach vielleicht, ja, also riskierst kaputt zu sein?
Ja, die haben die Substanzen über 3-4 Monate genommen, dann einen Wettbewerb gemacht und werden jetzt 5 Jahre lang weiter medizinisch beobachtet.
Aber die Langzeitfolgen von permanentem und strukturellem Doping, die sind ja völlig unabsehbar. Also die Sportler machen sich doch total kaputt dabei. Herz, Leber, Nieren, auch die Psyche. Also wenn du bei der NADA mal guckst, also der deutschen Anti-Doping-Agentur, die haben die möglichen Folgen aufgelistet. Das Zeug, das willst du nicht nehmen, wirklich.
Ja, natürlich. Aber du musst es auch in Relation setzen. Guck dir mal Eishockeyspieler an nach Karriereende. Durch die vielen Bodychecks gibt es da eine mega hohe Alzheimer-Quote bei denen. Hast du Boris Becker oder Dirk Nowitzki mal angeguckt? So mit so die größten Sportidole, die Deutschland hat. Hast du die mal laufen sehen? Also heute? So deren Körper sind auch schwer angegriffen. Was halt heißt, du zahlst sowieso einen verdammt hohen Preis, wenn du dich für Spitzensport entscheidest. Also dann müsste man überlegen, vielleicht, da würde ich noch mitgehen, diese Art von Hochleistungssport komplett abzuschaffen und dieses Messen auf höchstem Niveau, meine ich jetzt aber wirklich konstruktiv und sagen, gut, dann gibt es jetzt eben nur noch Breitensport auf Hobbyniveau, da macht sich keiner fertig und seinen Körper und den Rest lassen wir.
Also das finde ich jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten, aber man kann doch sagen, wir minimieren die Risiken beim Leistungssport, aber bei den Enhanced Games, da machen sie ja genau das Gegenteil, also sie maximieren das Risiko für die Sportler. Und ich habe in der Sportschau gesehen, wenn du diese Steroide übermäßig zuführst, also das kann totale Nebenwirkungen haben, du kannst davon sterben, an der Embolie, Blutgerinnse, du kannst zeugungsunfähig werden.
Der Kusch, der deutsche Schwimmer, hatte sich ja doch deswegen auch vorher sein Sperma einfrieren lassen, zur Sicherheit.
Das ist doch völlig irre.
Ich wollte vorhin aber noch auf was anderes heraus.
Na?
Man sieht doch daran, dass da nicht massenweise Weltrekorde aufgestellt wurden jetzt, dass es nicht darum geht, die eine mega krasse Supersubstanz zu finden, die irgendein Durchschnitts-Thomas Obelix-mäßig oder Asterix-mäßig eigentlich, mehr dann zu sich nimmt und dann plötzlich alle platt macht, obwohl er eigentlich diese Kräfte gar nicht hat.
Ja, der Obelix wäre dann schon die nächste Stufe, ne? Also einer, den man einmal pimpt und der dann auf wundersame Weise immer stärker ist als alle anderen.
Aber das ist ja nicht das Doping. Wenn ich das mal wissenschaftlich versuche zu verstehen, dann geht es ja darum, diese Mittelchen optimiert und im Zusammenhang mit dem Training, mit der Vorbereitung zu nehmen. So, das, weißt du, so Belastungssteuerung, Regeneration, Superkompensation, diese ganzen Begriffe so aus der Sportwissenschaft und Trainingslehre. Und da wird dann Doping halt ein integrierter Teil davon.
Also ich finde das echt total pervers. Also willst du damit ansetzen, dann auch bei Nachwuchssportlern? Hier, ihr werdet ideal gedopt, aber ja, erst ab 18 oder ab 16, komm, können wir machen. Aber das kann doch nicht der Weg sein.
Nein, aber es ist ja
außerdem reden wir die ganze Zeit gar nicht darüber, wer sich das alles ausgedacht hat und warum die das machen. Weil dadurch erscheint diese ganze Doping-Show auch nochmal in einem ganz anderen Licht.
Ja, ja, dann mach das doch bitte.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl bei dir, dass das ein bisschen sinnlos heute. Also du hast dich irgendwie entschieden, das geil zu finden, alle Moral über Bord zu werfen.
Nein.
Und ich komme mit gar nichts durch.
Nein, es ist nicht so. Bitte sag mal, also, wer sich das alles ausgedacht
hat. Das Ganze ausgedacht haben sich verschiedene Tech-Milliardäre und Investoren, darunter Donald Trump Jr.,
ja.
Peter Thiel, Peter Angermeier und Enhanced, das ist ein börsennotiertes Unternehmen. Und warum gibt es das? Und warum investieren die in solche Sportevents? Weil die am Ende Mittelchen verkaufen wollen zur Leistungsverbesserung. An die breite Masse, versteht sich. Also, dass das Ziel ist, daraus macht Investor Angermeier im ZDF auch gar keinen Hehl.
Ja, wir haben ja auch sozusagen die größere Idee, dass wir die Enhanced Games nutzen wollen, um die Idee von medizinischen Performance-Enhancing Arzneimitteln sozusagen in die breite Masse zu tragen.
Betonung liegt auf medizinisch. Und weißt du, diese medizinischen Studien, die die Wettbewerbe jetzt begleiten, die sind ja kein Selbstzweck. Also die sind ja dafür da zu gucken, wie kann man diese Mittel dann später irgendwann breit vermarkten. Verstehst du? Also diese ganzen Enhanced Games sind einfach eine riesige Werbeveranstaltung für Unternehmen, die sogenannte Longevity-Produkte verkaufen. Also Dinge, die dein Leben verlängern, verbessern, dich länger leistungsfähig
halten. Ja, natürlich, klar. Aber diese Mittel, die müssen ja auch legal sein. Also es ist ja jetzt nicht
irgendwie. Ja, aber doch für einen völlig anderen Zweck zugelassen. Also hier geht es doch darum, gesunden Menschen Mittel zu geben, um eine für die Leistung erwünschte Reaktion hervorzurufen. Nicht darum, einen kranken Menschen mit einem Medikament zu heilen und das auf lange Sicht eben auf die breite Masse zielend. Und dazu dann solche Sportwettbewerbe, um zu zeigen, guck mal, geht. Irgendwann hast du gedopte Busfahrer, gedopte Lehrer, weil es ist alles immer geiler mit Doping. Also es ist doch von vorne bis hinten total übel.
Ja, wenn man das alles noch mit, dann hast du recht. Naja.
Einfach so?
Nein, nicht einfach so, aber ich finde, am Ende der Gesamtrechnung stimmt. Also die benutzen diese Sportveranstaltung, um am Ende halt diese Mittel irgendwie zu vermarkten. Und das ist ja auch nicht das, was ich jetzt daran interessant fand. Also sagen wir, ich bin bereit, meine Meinung zu überdenken.
Okay, cool. Nehme ich.
Bevor wir uns gleich in den neuen elektrischen Ferrari setzen, ein Podcast-Tipp von mir für euch und vor allem für Christoph Schrag.
Hä?
Für den Mann mit dem dunkelgelben Daumen. Es gibt quasi keine Pflanze, die bei dem nicht eingeht. Der guckt die schief an und schon lassen die alle, das ist wirklich legendär, lassen alle Blätter hängen und geben einfach sofort auf.
Ja komm, ich bin nicht zuständig für Pflanzen bei uns zu Hause. Ja. Außerdem sollen die draußen
wachsen. Und du bist für unsere eine Studiopflanze, die ich seit Jahren hege und pflege, zum Glück auch nicht verantwortlich, denn sie lebt. Deswegen, mein kleiner Gärtner, höre Kompost und Konfetti. Das ist der ARD-Garten-Podcast. Die sprechen über alles, was wächst und wie sie sprechen darüber, wie man das Wachsen macht. Verstehst du?
Mhm. Also, Kompost und Konfetti für Garten-Newcomer und Balkon-Ritter jeden Freitag neu in ihrem Kleingarten.
Fast.
In der ARD-Sounds-App.
Yes.
Den neuen Ferrari hast du gesehen, ne?
Ja, ist doch geil, ne? Ferrari Luce.
Finste? Erstmal dieses Hellblau und dann wie so ein Sportwagen von Mazda oder Nissan oder dieser Tesla S, der sieht auch so aus.
Naja, Ferrari gibt es da halt auch in Rot oder Gelb, musst du ja nicht in Blau nehmen. So. Und übers Design kann man sich streiten, ich finde es okay. Also warum soll der so aussehen wie immer, wenn das was ganz anderes ist als ein normaler Ferrari? Mhm. Und die Karre selbst ist der totale Hammer. Also 1000 PS von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden und du kommst trotzdem über 500 Kilometer weit mit der Karre. Das ist doch, da kannst du auch nur sagen, bye bye Tesla. Ja,
und das für nur 550.000 Euro.
Ja, musst du für einen Zweitwagen überhaben, sag ich mal. Aber ist halt Ferrari. Und du darfst ja auch nicht vergessen, der Betrieb ist außerordentlich günstig, denn du tankst ja Strom.
Ja, so gesehen.
Also jetzt im Ernst, damit wir uns nicht falsch verstehen. Das ist natürlich wie alle hochmotorisierten Luxus-Rennschlitten ein komplett schwachsinniges Auto. So. Aber für einen Ferrari, ne? Jetzt mal in Relation gesetzt. Das ist doch genau deren Versprechen. Rasant, Top-Performance, edel, mutig im Design.
Aber warte mal, was ist denn mutig an einem E-Auto, das aussieht wie ein Tesla?
Es ist mutig für Ferrari. Weil der hat 5 Sitze, das gab es noch nie bei Ferrari serienmäßig. Und dir müsste das Ding eh gefallen als alter Apple-Fan, weil den Wagen hat nämlich der ehemalige Chefdesigner von Apple entworfen.
Da Johnny Ive. Sich doch der ja, Kreis. Johnny ja, Ive. Ich meine, innen finde ich es auch wirklich, geht es, weil es ist nicht nur Bildschirm geworden bei diesem Ding, sondern eine ganze Reihe von richtigen Knöpfen und edlen Reglern. Also das finde ich gut, weil ich meine, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einem neuen Wagen gesagt hast, man findet ja nichts in diesem Display-Karren, wo nur Display ist. Aber insgesamt, ich weiß ja nicht. Ich habe mir das angeschaut und dachte,
wollen wir denn jetzt ernsthaft darüber diskutieren, wie wir den neuen Ferrari finden, oder? Weil also weder du noch ich noch sehr wahrscheinlich 100% aller Leute, die uns zuhören, da ist einer dabei, werden in ihrem Leben vor der Frage stehen, ob sie sich lieber den neuen Ferrari kaufen oder doch lieber den neuen Lamborghini?
Lamborghini, die sind ja wieder ausgestiegen, ne? Aus der reinen Elektromobilität. Also der E-Lambo, der angekündigt war, der wurde ja erst verzögert und dann jetzt kommt er gar nicht. Wollen die Kunden nicht.
Naja, Porsche hat ja auch so eine Art Rückzieher gemacht. Also die bieten zwar weiter auch E-Porsche an, aber wollen doch wieder auch neue Verbrenner rausbringen.
Ja, aber nein, ich will natürlich nicht über E-Ferraris sprechen. Ich fand nur dieser super teure E-Rennwagen, den niemand braucht, aber über den alle sprechen. Das symbolisiert für mich dieses ganze Verkorkste am Umgang mit E-Autos.
Okay.
Weißt du, das ist ein super teures Luxusteil, das fast niemand kaufen wird. Aber offenbar auch nicht, weil er zu teuer ist, sondern weil er doof aussieht. Das war ja das Gespräch.
Ja, ja, klar.
Und dafür ist er aber völlig beknackt, vollgestopft mit einer unfassbaren Motorisierung, die niemand braucht, weswegen er auch wiederum so teuer ist.
Naja, was aber potenzielle Kunden jetzt nicht stören würde, wie du schon richtig erkannt hast.
Also was ich meine, mit dieser Verkorkstheit beim Umstieg, den wir ja vorhaben auf E-Autos. Ganz früher war es doch so, E-Autos fanden alle immer super lame.
Richtig.
Zu vernünftig, zu boring, kein richtiges Auto sowieso. Dann kam Tesla und hat quasi ein Luxus-E-Auto gebaut. Mhm. Und auf einmal war es cool. Aber keiner konnte sich das Ding leisten.
Okay.
Und jetzt inzwischen ist ja allen klar, E-Autos sind die Zukunft. Alle bauen E-Autos, aber sie sind immer noch teuer und nach wie vor ein bisschen unpraktisch. Und jetzt
Teurer stimmt eigentlich nicht mehr, weil da gab es ja letztes Jahr schon eine Studie zu von Dudenhöfer, weißt du, Ferdinand Dudenhöfer, ja. Dieser Oberautoexperte, ja, ja. Der immer überall vorkommt, der hat gesagt, wir stehen kurz vor der Preisgleichheit, wenn du alles reinrechnest. Mhm. Also auch die Rabatte von den Herstellern, Kaufanreize und so. Und jetzt kommt seit letzter Woche ja noch die Kaufprämie, die neue.
Genau.
Also das
und
stimmt
weißt
nicht
was?
Mehr, dass die so viel teurer
genau
sind.
Genau diese Kaufprämie, die verstehe ich wirklich überhaupt gar nicht mehr.
Ich weiß es nicht. Ich meine, sie ist relativ zielgenau und ja verhältnismäßig sozial regelrecht angelegt, weil je weniger Einkommen und je mehr Kinder, desto höher die Förderung.
Ja.
Also du kriegst bis zu 6.000 Euro Förderung, wenn du 2 Kids hast, also mindestens, und unter 60.000 Haushaltseinkommen im Jahr liegst. Es ist besser als diese Abwrackprämie damals unter Merkel, oder? Mit so einem Pauschal-Gießkannensystem.
Aber das Ding ist doch, warum gibt es die nicht für Gebrauchtwagen? Also warum hat man das nicht noch mit reingenommen? Es war ja schon nicht mehr angekündigt, aber ich dachte vielleicht am Ende machen sie es irgendwie doch noch. Weil eigentlich soll doch so eine Prämie für Leute sein, die eben nicht so ein super üppiges Einkommen haben. Und das soll die dazu bewegen, sich eben doch ein E-Auto zu kaufen. Aber dann sollen die jetzt einen Neuwagen kaufen? Weil sonst gibt es die Prämie nicht. Hier im Deutschlandfunk haben sie neulich einen Analysten zu dieser Prämie interviewt, Christoph Stürmer. Und das fand ich ganz interessant.
Der Erwerb eines Neufahrzeugs ist immer schon einer wirtschaftlichen Elite vorbehalten gewesen. Es ist nicht anzunehmen, dass Menschen, deren Familieneinkommen tatsächlich nur 50.000 Euro sind, sich jetzt plötzlich ein Neufahrzeug leisten können. Eine solche Förderung ist dafür gedacht, den Herstellern zu nutzen, mit den Automobilherstellern natürlich auch den Zulieferern zu nutzen. Das ist die Intention, die rein industriepolitisch ist, meiner Ansicht nach.
Und das finde ich so absurd. Es ist eben keine Hilfe, sich günstig ein E-Auto anzuschaffen, diese Prämie, damit endlich weniger Verbrenner auf der Straße sind, sondern diese Hilfe ist gedacht für die Hersteller.
Naja, es ist ja beides, oder? Und irgendwo müssen die E-Autos ja auch herkommen, die dann, also die irgendwann gebraucht werden, müssen ja auch irgendwann neu gekauft werden. Und es sieht ja so aus, als würde die Förderung insgesamt funktionieren, wenn du dir die aktuellen Zulassungszahlen in der EU anschaust. Da hast du eine ganz deutliche Steigerung bei den E-Autos. So, die sind 5% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Verbrenner dagegen gehen zurück. Also woran liegt das? Das liegt doch an den staatlichen Subventionen in den entsprechenden EU-Ländern, also nicht nur in Deutschland.
Aber wenn du jetzt eine Förderung rausgibst, die sich an eine Zielgruppe richtet, denen Neuwagen eigentlich zu teuer sind, dann schauen die doch, auf das billigste E-Auto, was du eben neu kriegen kannst, um diese Förderung zu bekommen. Und das sind ja üblicherweise dann eben genau keine deutschen Autos. Ja. Also unter den 20 günstigsten Elektroautos vom ADAC aufgelistet, ist kein einziger deutscher Wagen.
Natürlich nicht.
Und für fast alle musst du mindestens 20.000 Euro hinlegen neu. Also welche Käufer und welche Industrie wird denn da eigentlich gefördert mit den Steuermitteln?
Das ist natürlich ein schlagkräftiges Argument. Aber man kann sagen, zum einen gibt es ja auch viele Leute, die leasen statt kaufen, vielleicht über die Firma. Da spielt dann der reine Kaufendpreis nicht die allergrößte Rolle vielleicht. Und da wird die Prämie dann gestaffelt. Und es geht doch darum, dass Autos, die neu auf den Markt kommen, eben mit Elektromotor ausgestattet sind und sollen und nicht mit Verbrenner. Das ist jetzt immerhin jeder vierte Wagen. Und was die Herkunft der Autos angeht, deutsche Autos sind zwar teurer, aber sie verkaufen sich offenbar trotzdem nicht schlechter. Hier, Umweltminister Carsten Schneider von der SPD. Der hat ja die Prämie auf den Weg gebracht und der hat das Thema selbst angesprochen beim Auftakt der Prämie in Berlin.
Seit Beginn dieses Jahres waren 9 der 10 meistverkauften Elektroautos von deutschen Herstellern. Und das andere ist ein amerikanischer Eigentümer hier aus Brandenburg, der hier in Brandenburg produziert. Also deswegen machen wir auch keinerlei Einschränkungen bei den Kaufbedingungen, was die Herkunft betrifft.
Und immerhin kannst du nachlesen, in den ersten 24 Stunden, nachdem die Prämie sozusagen auf den Markt war oder in Kraft getreten ist, waren es schon 20.000 Anträge, die gestellt wurden, hat unter anderem der Spiegel gemeldet. Also, das interessiert die Leute.
Also, ich würde mir nach wie vor keinen Neuwagen kaufen. Und da bin ich doch nicht der Einzige. Aber ein gebrauchtes E-Auto, da habe ich auch Bauchschmerzen, wenn ich mir den Markt anschaue.
Die Leute haben immer Bauchschmerzen beim Gebrauchtwagenkauf. Die sind ja immer inklusive. Aber also was ist da bei E-Autos anders als bei Verbrennerautos?
Na, bei den Verbrennern hast du ja den Wertverlust vor allem in den ersten Jahren.
Beim E-Auto auch.
Ja, aber da hast du ihn dann nochmal, wenn die Garantie für die Batterie ausläuft. Also oft nach 8 Jahren oder 160.000 Kilometern. Das heißt, da bleibt ein echt großes Risiko, dass die Karre nochmal enorm an Wert verliert. Und das könntest du abfedern durch eine Prämie für Gebrauchte. Dann gäbe es auch weniger Verbrenner. Ja, weißt du, weil dann Leute. Aber,
also was ich gelesen habe, ist, dass eine Prämie für Gebrauchte einfach rechtlich sehr, sehr schwierig ist. Und das willst du ja auch nicht, dass das dann irgendwelche Gerichtsverfahren ewig nach sich zieht und vom Bundesverfassungsgericht landet oder was weiß ich. Naja, das ist ja dann der Weg, den sowas gehen kann, wenn du das nicht rechtsfest machst. Weil du dann in manchen Fällen das Problem von so einer doppelten Förderung hättest. Ne? Also einmal beim Neukauf, ne? Dann kaufst du ein neues E-Auto, wird gefördert, dann nochmal beim Verkauf, dann wird es auch nochmal gefördert. Das ist, soweit ich das verstanden habe, einfach rechtlich und auch bürokratisch sehr umständlich, das zu verhindern. Und dann kann man auch sagen, finde ich, die gebrauchten E-Autos sind ja schon da. Also die sind ja schon da. Die musst du nicht mit Blick auf die Klimaziele erst in den Verkehr bringen durch eine Förderung. Mhm. Sondern da wird einfach der Preis von selber sinken, wenn die Autos nicht gekauft werden.
Markt regelt, oder was?
In dem Fall ja. Und von den Statements, die ich gehört habe, zum Beispiel im Deutschlandfunk vom Verkehrsclub Deutschland von Michael Müller-Görnert, der sagt, also die Prämie kann helfen, aber halt nur später.
Vielleicht erleben wir ja, dass es trotzdem viele Fahrzeuge jetzt angeschafft werden, die dann schnell auf dem Gebrauchtwagenmarkt landen, sodass sich dann insgesamt das Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt verbessert und dann vielleicht auch attraktiv genug ist, dass man auch ohne Förderung zugreift.
Okay, heißt also, ich gucke in 3 Jahren nochmal nach einem gebrauchten E-Auto oder was?
Ey, ihr habt euch dieses wunderschöne, riesige, tolle, stylische, funktionale Lastenrad angeschafft. Fahr doch einfach das. Eine Frage habe ich aber noch, bevor wir das Thema durchhaben.
Na?
Was hat das jetzt alles genau mit dem Ferrari Luce zu tun? Wie sind wir jetzt von dem dahin gekommen?
Also erstmal war das ja wohl die absolute E-Auto-Meldung in dieser Woche. Und ich hatte überlegt, weil für den kriegst du auch die Förderung. Also die ist ja nicht an den Kaufpreis gebunden.
Ach so, das heißt, der Luce kostet dann unter Umständen nur 544.000 Euro.
Bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von unter 60.000 und 2 Kindern, ja. Das wäre dann die Maximalförderung, die du kriegst.
Ich meine, der hat ja auch 5 Sitze, also deine Familie passt rein.
Ist halt die Frage, ob man den Kredit über 40, 50 Jahre strecken kann. Aber prinzipiell, also nur in Rot.
Ja. Oder du wartest noch, bis der im Gebrauchtwagenmarkt auftaucht. Dann kostet er vielleicht nur noch 360.000 Euro.
Dann gibt es aber auch keine Förderung. Und, was war sonst noch?
Klette ist verurteilt worden. 13 Jahre. Ja. Also Daniela Klette, ehemalige RAF-Terroristin, die jahrzehntelang unerkannt in Kreuzberg gewohnt hat, weißt du?
Ja, ja, klar.
Also ganz nicht bei mir so weit von unserem Studio entfernt. Ja, ja.
Die in so einer Tanzgruppe ja auch war, beim Karneval der Kulturen mitgetanzt hat. Kleine Wohnung in Berlin-Kreuzberg und offenbar Jahrzehnte da unbehelligt leben konnte, ganz normal leben konnte, obwohl sie als Terroristin gesucht wurde. Nur in Berlin. Ihre beiden Komplizen sind ja auch immer noch nicht gefasst. Ne?
Ja, Garwig und Staub.
Ja.
Also Klette jedenfalls wurde jetzt vom Landgericht Verden Niedersachsen verurteilt. Also Verden, weil es in dem Prozess um die Überfälle auf Geldtransporte und auf Supermärkte ging, die größtenteils in Niedersachsen stattgefunden hatten. Insgesamt 2 Millionen Euro Beute. Ja, und verurteilt wurde sie jetzt wegen besonders schweren Raubs in 6 Fällen, also 13 Jahre Haft.
Das Gericht ist davon überzeugt, dass die Frau Klette zusammen mit den gesondert verfolgten Garwig und Staub mehrere Raubüberfälle begangen haben, sie also mehrere Supermärkte und mehrere Geldtransporter überfallen haben. Die Aufgabe von Frau Klette war es vornehmlich, in diesem Trio die Ortschaften vorher auszukundschaften und das Fluchtauto im Anschluss zu fahren.
Ahmad Mohammad, Sprecher vom Landgericht Verden, zur Urteilsbegründung.
Ist das jetzt eigentlich, das habe ich mich gefragt, ist das jetzt viel oder wenig, 13 Jahre? Also weil die hatte ja diverse Waffen zu Hause, als sie festgenommen wurde. Eine Panzerfaust, Attrappe, Munition, große Summen Bargeld. Schon krass.
Naja, sagen wir so, also die Staatsanwaltschaft hatte ja 15 Jahre gefordert, unter anderem wegen versuchten Mordes. Die Verteidigung hat aber auf eine kleine Bewährungsstrafe plädiert und zwar nur wegen dieser gefundenen Waffen. Mhm. Darauf haben die gehofft, weil die meinten, für diese ganzen Überfälle und dass Klette dabei war, gäbe es keine Beweise. Das Gericht hat dann auf 13 Jahre entschieden, also ziemlich nah dran an der Maximalforderung der Staatsanwaltschaft. Insofern kann man, glaube ich, schon sagen, das ist nicht wenig.
Aber es ging ja jetzt nicht um die Taten, die Klette mutmaßlich für und mit der RAF begangen hat.
Nur um die Überfälle danach, als die RAF schon aufgelöst war. Und das Landgericht hat auch ungefähr 100 Mal gesagt, wir verhandeln hier nicht über die RAF, wir verhandeln über die Überfälle. Und Klette hat aber immer wieder behauptet, das ist ja ein politisches Verfahren, ich werde vorverurteilt, weil ich für die Taten der RAF quasi stellvertretend bestraft werden soll. Und
naja,
so.
Aber ich meine, eins muss man schon sagen, Klette ist jetzt 67 Jahre alt und für diesen Prozess wurde ein Hochsicherheitsgerichtssaal gebaut. Also das fand ja in einer umgebauten Reithalle statt, mit Polizisten, mit Maschinenpistolen davor. Also da hatte man schon ein bisschen den Eindruck, okay, hier geht es jetzt um brandgefährlichen Terrorismus. Also war das nicht eine Art politische Inszenierung wenigstens?
Ich würde sagen, es war eher Vorsicht als Inszenierung, weil man weiß ja am Ende wirklich bei dem Thema nicht, welche Verrückten, sage ich jetzt mal, vielleicht doch vorhaben, in alter RAF-Manier die Genossin da rauszuholen, oder?
Naja. Also wenn man sich anguckt, wer so die Unterstützer sind, die da aufgelaufen sind, also es waren jetzt schon größtenteils eher Leute aus ihrer Generation. Also ich weiß nicht, ob man da diesen 3,6 Millionen teuren Bau, für den es noch gar keine weitere Verwendung gibt, also so schreibt zumindest der NDR, ob man den unbedingt gebraucht hätte dafür.
Was ich viel bemerkenswerter an dem ganzen Prozess fand, das war Klettes, Gebaren, sage ich mal. Keine Reue, auch keine Aufarbeitung der RAF-Geschichte, kein wir haben Fehler gemacht, nichts davon. Stattdessen so ein verklausuliertes Politgeschwurbel à la gerechter Kampf für eine bessere Welt. Ich weiß nicht, wer sich mal mit der Geschichte der RAF beschäftigt hat. So klangen die ja irgendwie immer so ein bisschen sehr verschwurbelt und so komisch theoretisch und Satzbausteine und so. Also als wären dann noch die 1970er, als würden Bader und Meinhof da noch in Stammheim sitzen. Also ich fand es wenig, oder sagen wir schwer erträglich. Die Taz hat getitelt, und dem schließe ich mich an, der Krampf geht weiter.
Aber ich meine, erstens, was denn nun? Weil wenn es ein Prozess war, bei dem es nicht um die RAF ging, soll sie dann trotzdem dazu sich äußern und
sprechen?
Naja,
hat sie ja auch trotzdem gemacht, indirekt in ihrem Schlusswort. Da hätte sie auch was anderes sagen können, nämlich, dass das alles schlimm, falsch und fürchterlich war, was sie gemacht haben. Wir hätten ja 3 Sätze für gereicht, aber stattdessen rechtfertigt sie das noch so schwurbelig indirekt.
Aber sie hat auch gesagt, dass die Fahrer der Geldtransporte, die so schwer traumatisiert wurden, dass die ihr leid tun. Also das ist eine Entschuldigung und auch eine Art Verantwortung übernehmen, wenn man so
du
will.
Du musst dir diesen ganzen Vortrag von ihr anhören. Die hat auch gesagt, dass die Angestellten des Transportunternehmens von ihrem Arbeitgeber aber auch nicht ausreichend auf so eine Überfallsituation vorbereitet wurden. Also sozusagen den bösen Arbeitgebern eine Mitschuld dazugeschoben, also gleich aber wieder relativiert.
Warum regt dich das so auf eigentlich?
Weil in meinen Augen die RAF die furchtbaren Auswüchse einer insgesamt nicht gegen Menschenleben gerichteten Strömung waren oder sind.
Das klingt jetzt auch ein bisschen nach RAF-Duktus. Sprich Klartext, mein Freund.
Nee, ich meine das ernst. Also die RAF war laut Generalbundesanwalt für insgesamt 34 Morde verantwortlich. Oh. Seit der Auflösung der RAF gab es nach Zahlen von Bundesregierung und BKA aber nur noch, in Anführungszeichen, nur natürlich 4 linksmotivierte Tötungsdelikte. 4. 4 zu viel, aber 4. Weißt du, wie viele Tote durch rechtsextreme Gewalt die Behörden zwischen 1990 und 2020 gezählt haben? Ja, fast 200. Also 4 Linke zu, um genau zu sein, 198 Rechte. Das bedeutet für mich, das Gewaltproblem ist bei Rechtsextremen seit langer Zeit schon viel gravierender als bei Linksextremen. Und das belegen ja diese Zahlen eindeutig.
Aber man kann doch zu Recht sagen, warum wird durch den Hochsicherheitsprozess der Eindruck vermittelt, als wäre die RAF noch existent und gefährlich?
Nein, andersrum. Warum hilft Daniela Klette nicht aktiv mit, dieses dunkelste Kapitel linker Ideen in Deutschland oder pseudolinker Ideen endgültig aufzuarbeiten und zu verabschieden und liefert stattdessen sämtlichen konservativen Kommentatoren Futter, um die gesamte Linke damit zu diskreditieren, nach dem Motto, seht ihr, die haben alle nichts gelernt.
Naja, kann ja auch noch kommen. Also, weil erstens haben ihre Verteidiger sofort Revision eingelegt und es gibt ja noch eine zweite Anklage gegen Klette, in der es dann eben doch um die mutmaßlichen RAF-Anschläge geht. Die Bundesanwaltschaft will sie ja nochmal unter anderem wegen versuchten Mord und erpresserischem Menschenraub anklagen, weil Klette ja bei mehreren RAF-Anschlägen dabei gewesen sein soll. 1990 auf die Deutsche Bank, auf die US-Botschaft in Bonn und auf ein Gefängnis in Hessen. Also das war jetzt ja vielleicht auch nur der Anfang, da kann also noch einiges kommen.
Nun denn.
Was ist denn eigentlich mit den anderen beiden?
Mit Burkhard Garwick und Ernst Volker Staub. Ja. Das LKA sucht die, die Zeit hatte einen Bericht dazu. Hat auch mit dem LKA gesprochen. Die haben gesagt, die suchen sie sehr engmaschig und haben schon über 1000 Hinweise bekommen, denen sie nachgegangen sind, aber leider bisher ohne Erfolg.
Hey, das ist wirklich völlig abgefahren. Ich kann sagen, die beiden sind wie Tintenfische.
Ja.
Hörst du?
Ich höre Wasser blubbern.
Genau. Weil Tintenfische sind nämlich die absoluten Meister der Tarnung. Die passen ihre Farbe an die Umgebung an.
Ja.
Die passen die Beschaffenheit ihrer Haut an die Umgebung
Weiß
an.
Ich.
Die machen keinen Mucks und du bemerkst sie nicht, aber sie sind da.
So machen das die beiden alten Terroristen auch, meinst du?
So ungefähr. Die hörst du gar nicht.
Also ich höre gerade keinen Tintenfisch, weil er sich so gut tarnt, dass man ihn nicht bemerkt.
Genau.
Du wirst wunderlich.
Genau.
Können wir jetzt Schluss machen? Ich möchte gehen.
Aber sie sind unter uns. Das musst du wissen. Egal, wohin du gehst, sind immer da. Nur nicht hier. Schon hier, aber eben gar nicht da.
Ja. Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tintenfisch-Terroristen. Das könnte auch eine TKKG-Folge sein.
Hab ich gehasst.
TKKG?
Ja.
Fandst du 5 Freunde besser?
Nein, auch noch viel schlimmer. Ich sag ja jetzt schlimmer.
3 Fragezeichen hast du gehört. Dude, so dieser beflissene Schlauberger Fuchs hat 3 Fragezeichen gehört.
Hat mich angesprochen. Viel überzeugender, nicht so klischeehaft. Also jetzt im Nachhinein natürlich schon, aber da.
Hast du das mitbekommen von diesem Typen, der aus Versehen in einer Hauswand festgesteckt hat?
Der was hat der festgesteckt?
Der aus Versehen in einer Hauswand festgesteckt hat.
In einer Hauswand?
Ja. Und 12 Stunden war der gefangen in einer Wand. Habe ich bei NBC Headlines gelesen, war in Kalifornien. Ich habe das aber ehrlich gesagt, ich habe das gelesen, dann habe ich das nochmal gegoogelt und dann habe ich gesehen, okay, das haben verschiedene Medien berichtet, weil ich das so dachte, das hat sich ja einer ausgedacht. So, also es war wahrscheinlich ein Einbrecher, 30-Jähriger, der in so einen kleinen Spalt, sag mal, in der Wand zwischen einem Kino und einem Kaffeeladen gerutscht war und dann nicht mehr rauskam und der von außen, pass auf, wird noch wilder, der von außen aber auch nicht zu sehen war. So. Der steckte also quasi hinter der Wand, in der Wand und konnte da nicht mehr raus. Und in diesem Kaffeeladen waren Polizisten frühstücken. Und der hat um Hilfe gerufen, als er gehört hat, jetzt kommen da Leute. Der war die ganze Nacht da gefangen Und die Polizisten haben das auch gehört und die haben diese Hilferufe gehört und haben alles abgesucht, haben Verstärkung gerufen, haben alles abgesucht. Und ihr habt, das dachten diese, werden verrückt. Wo kommen diese Hilferufe her? So, und da meinte einer, das kommt aus der Wand. Und wir sind die ins Gebäude rein und du konntest aber so, das war einfach so sozusagen so ein Hohlraum in dieser Wand und der ist vom Dach da reingefallen, weil er da ausgerutscht ist. So. Und dann kam die Feuerwehr und hat 2,5 Stunden lang die Wand aufgebrochen. Also total irre und hat dann diesen Typen daraus befreit, der da in der Wand saß.
Und dann?
Dann weiß, mehr weiß ich nicht.
Ich
dachte nur an diese Och, Polizisten, die irgendwie Kaffee trinken.
Hilfe! Hilfe!
Dann
kommt das aus der Wand. Ist das
gut. Naja.
So. Ich geh mal durch diese Wand hier.
Warte. So, schreite hinfort. Bis gleich.